Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen bei der Neujahrsfolge des Podcasts Datum Kosmos. Diese Folge ist eine spezielle, da wir uns mit einem Thema und seinen vielen Facetten auseinandersetzen werden, nämlich mit dem Fall Klaas Relotius, mit jenem deutschen Journalisten, der in den vergangenen 8 bis 10 Jahren Geschichten zum Teil oder ganz erfunden hat, Dutzende, und zwar für so gut wie alle Qualitätsprintmedien in Deutschland, der Schweiz, in Österreich, angefangen beim Spiegel, über die Zeit und Cicero und Reportagen bis hin auch zum Datum. Was bedeutet dieser Fall für den Journalismus, für die Öffentlichkeit? Wie konnte das passieren und welche Konsequenzen wird das haben? Über all das wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Stefan Apfel, ich bin der Chefredakteur vom Datum und Sie hören unseren Podcast Datum Kosmos.
Das Thema des Monats.
Was ist der Fall Klaas Relotius? Bis zum 19. Dezember des Vorjahres war Klaas Relotius die große Nummer, der Superstar der Reportage in Deutschland, im ganzen deutschen Sprachraum. Er arbeitete seit 1,5 Jahren beim Spiegel, hatte dort eine fixe Anstellung und war dafür zuständig, durch die Welt zu fahren. Vor allem Auslandsberichterstattung hat er gemacht, also Reportagen im Ausland und die großen Geschichten hereinzuholen. Der Krieg in Syrien, Amerika unter Trump, das große Kino. Der hat dafür zahlreiche Preise gewonnen, unter anderem den renommierten Deutschen Reporterpreis und den gleich 4-mal. Das war die große Nummer. So, und was passiert an diesem 19. Dezember? Der Spiegel ging an die Öffentlichkeit und sagte, Leute, mit Klaas Relotius ist das irgendwie ganz anders. Wir sind draufgekommen, dass der Geschichten erfunden hat. Ein Kollege, der Juan Moreno, mit dem gemeinsam an einer Geschichte gearbeitet hat, hat ihm nachrecherchiert. Der wurde irgendwie, dem ist das suspekt vorgekommen, dass der so viel Reporterglück hat. Und in dieser einen Geschichte, da waren, haben sich da nicht gereimt und der hat ihm nachrecherchiert und ist draufgekommen. Da gibt's echte Menschen, die er angeblich getroffen hat und die er zitiert hat, aber die hat er nie getroffen. Damit haben sie ihn konfrontiert, den Herrn Relotius, und dabei ist herausgekommen, ups, der hat einzelne Figuren, der hat Details, der hat ganze Geschichten in den vergangenen Jahren erfunden, und zwar nicht nur beim Spiegel. Der hat nämlich eher ja beim Spiegel fix angestellt war, für zahlreiche Medien in Deutschland, der Schweiz und in Österreich geschrieben. Und zwar, das ist wichtig zu wissen, wenn man eine Geschichte beispielsweise in Deutschland veröffentlicht, als Erstveröffentlichung, dann geht man als Autorin, als Autor mitunter her, in die Schweiz und in Österreich und sagt, Leute, das ist in Deutschland erschienen, wollt ihr das bei euch veröffentlichen, sozusagen für die Schweiz? Deshalb sind sehr viele Medien betroffen, weil sie Zweitverwertungen veröffentlicht haben. Unter anderem das Datum. Aber dazu kommen wir gleich. So, und wie sich das jetzt darstellt, recherchieren da gerade zahlreiche Medien im deutschen Sprachraum den wahrscheinlich mehr als 100, 200 Geschichten und Interviews des Herrn Relotius nach. Und die kommen drauf, na gut, in der Regel hat er tatsächlich gedichtet. Der hat Figuren erfunden und er hat mitunter eben ganze Geschichten erfunden. Das wirft große Fragen auf. Wie war das möglich, beispielsweise beim Spiegel, wo allein 60 Leute dafür angestellt sind, nachzurecherchieren die Geschichten der eigenen Autorinnen und Autoren? Welche Konsequenzen hat das für die Branche, für die Öffentlichkeit, den Journalismus, aber im Besonderen für die Reportage als Stilmittel? Große Fragen, die wir heute behandeln wollen. Die für uns drängendste Frage natürlich ist aber, was ist mit den 3 Geschichten, die er im Datum veröffentlicht hat?
In eigener Sache.
Als am 19. Dezember das Ding sozusagen hochging, da dachten wir uns, na bumm. Als nach wenigen Stunden auf Twitter mein Vorgänger, der ehemalige Chefredakteur vom Datum, Stefan Kaltenbrunner, twitterte, dass Geschichten von Relotius auch im Datum waren. Da dachten wir uns, Na, bum, bum. Ein Blick ins Archiv hat gezeigt, das waren tatsächlich drei Geschichten in den Jahren 13, 14 und 15. Dazu muss man vielleicht zwei Dinge wissen. Erstens, im Jahr 2016 habe ich das Datum übernommen und neu aufgestellt. Das bedeutet, es war sozusagen gar nicht mehr bei uns am Schirm, weil wir auch das Archiv, das Online-Archiv damals nicht übernommen hatten und mit Relotius seither nie Kontakt hatten. Und zum anderen, diese Geschichten, hat sich schnell herausgestellt, waren sogenannte Zweitverwertungen. Das bedeutet, die sind in anderen Medien, mit denen gemeinsam die recherchiert wurden und wo sozusagen nachgeprüft wurde oder auch nicht, erschienen. Zwei Geschichten der drei im deutschen Magazin Cicero, eine Geschichte im Schweizer Magazin Reportagen. So, und jetzt stellt sich für uns die Frage, was ist mit diesen drei Geschichten? Ich darf begrüßen am Telefon, ich glaube live aus Vorarlberg, unsere Chefin vom Dienst, Eva Konzert.
Hallo Stefan.
Hallihallo Eva. Eva, sag uns vielleicht ganz kurz, um was für drei Geschichten hat es sich da gehandelt?
Stefan, du hast es eh schon erwähnt, es sind drei Geschichten, die jeweils im September 2013, September 2014 und September 2015 erschienen sind. Beim ersten Text handelt es sich um eine Reportage aus Kuba und wie die Insel versucht, sich vom alten System loszulösen. Die zweite Reportage war ein Text aus Kolumbien, wo es um ein Dorf geht, eine Gegend in den Anden, wo besonders viele Menschen an Alzheimer erkranken. Und die dritte Geschichte war die Geschichte des sogenannten Hollywood-Hackers, eines Amerikaners, der die E-Mail-Konten von Hollywood-Größen gehackt bzw. dort eingestiegen ist und quasi von seinem Bildschirm aus da in ihr Leben mitgelebt hat.
Wunderbar. Um herauszufinden, was ist an diesen Geschichten der Fall, was ist erfunden, haben wir drei Wege beschritten. Erstens, wir haben diese Geschichten sehr genau gelesen und versucht zu identifizieren, was sind Fakten, wer sind Gesprächspartner, die überprüfbar sind. Zweitens, wir haben Kontakt aufgenommen mit jenen Redaktionen, in denen diese drei Texte zuerst erschienen sind, nämlich mit Cicero und Reportagen. Und drittens, wir haben natürlich versucht, den Autor selbst, Herr Relotius, zu erreichen. Gleich einmal zum dritten, den haben wir nach zwei Tagen erreicht. Per Telefon, abgehoben hat er aber nicht, aber per SMS geantwortet und auf die sehr ausführlichen Fragen zu diesen drei Geschichten hat er geschrieben, ich zitiere, Herr Apfel, es tut mir unendlich leid, bei der Janie-Geschichte ist eine Fälschung drin, ich konnte ihn im Gefängnis nie persönlich treffen, habe den Fall nur nach Akten rekonstruiert, die anderen Geschichten sind sauber. Auf mehrmalige Nachfrage ist er bei dieser Version geblieben, er hat gesagt, gut, die USA-Geschichte, die ist quasi ein Fake, die ist mehr oder weniger erfunden, also das Treffen mit dem Mann. Die anderen beiden Geschichten sind sauber. Das ist der eine Weg. Was, Eva, ist bei den anderen beiden Wegen bisher herausgekommen?
Wir haben sie eben sehr genau durchgelesen. Der Kuba-Text war für uns von Anfang an sehr interessant, weil Juan Moreno, wir erinnern uns, der Spiegel-Kollege, der die Machenschaften des Relotius dann eigentlich aufgedeckt hat, im Interview mit der Süddeutschen bereits erwähnt hat, dass er diesen Kuba-Text dass der Kuba-Text bei ihm einige Fragen aufgeworfen hat, schon damals bei der Lektüre, bevor er überhaupt das erste Mal mit Relotius zusammengearbeitet hat. Es geht da um die Person des Steuerberaters, also Relotius beschreibt da eine Person, die der erste Steuerberater Kubas sein soll, also ein Symbol der neuen Freizügigkeit in der Wirtschaft, wo ich als Dienstleister mich am Markt anbieten kann. Und dieser Steuerberater ist fraglich, ob es ihn überhaupt gibt. Relotius hat uns da ein bisschen selber auf eine Fährte gebracht zumindest, weil er war Stipendiat, als er in Kuba war und er hat einen Bericht verfasst über seinen Aufenthalt in Kuba und in diesem Bericht kommt der Steuerberater auch vor. Allerdings mit anderem Namen. Das ist jetzt natürlich, wo man das erste Mal stutzig wird. Warum verwendet er im Artikel oder in der Reportage einen anderen Vornamen für den Steuerberater, wie dann in dem Bericht für die Stiftung, die ihm den Aufenthalt in der Kuba finanziert hat. Das ist, worüber wir dann gestolpert sind. Das Zweite, worüber wir gestolpert sind, ist, dass er einen Ökonomen zitiert, mit dem er sich angeblich getroffen habe in einem Café in Havanna. Und es gibt einen gleichnamigen Ökonomen, der auch zur Beschreibung passt. Also der Ökonom wird beschrieben als ein Dissident, der das Regime kritisch gesehen hat, der laut Text kurz zuvor noch im Gefängnis gesessen sei, weil er eben Castro öffentlich kritisiert hat, etc. Dieser Ökonom ist mittlerweile verstorben, also wenn es der gleichnamige ist. Und vor allem war das ein zum damaligen Zeitpunkt schwer krebskranker, sofern wir das jetzt kalt recherchieren können, ein schwer krebskranker Mann, der sich wahrscheinlich schon in Behandlung in Spanien befunden hat. Und was Relotius in der Reportage schreibt, ist ein völlig falsches Alter. Also er trifft da einen Mann mittleren Alters, 46. In Wahrheit war der Ökonom allerdings schon 72 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und wie gesagt schwer krank. Das heißt, die anderen Protagonisten der Kuba-Geschichte sind Menschen, die nur mit Vornamen vorkommen. Das sind Händler, das ist eine minderjährige Prostituierte. Unmöglich nachzurecherchieren, ob es die wirklich gegeben hat. Es ist hier, ich glaube, wir stehen hier vor demselben Problem, das jetzt alle Redaktionen haben, dass man natürlich mit dem jetzigen Wissen gar alles hinterfragt.
Yes, es scheint eine Indizienrecherche zu sein. Auf der einen Seite gibt es genügend Indizien, die darauf hinweisen, auch diese Geschichte ist nicht sauber. Und auf der anderen Seite sagt Herr Relotius, die ist sauber. Nachweislich hat er aber schon nach diesem 19. Dezember, wenn er gesagt hat, bei mehreren Geschichten, die war sauber, ist ihm schon widerlegt worden, dass das nicht gestimmt hat von mehreren unterschiedlichen Redaktionen. Eva, was ist mit der Kolumbien-Geschichte, mit der Alzheimer-Geschichte?
Das Dorf in den kolumbianischen Anden existiert. Es ist auch so, dass in dieser Gegend überdurchschnittlich viele Menschen an Alzheimer erkranken, besonders in jungen Jahren. Beforscht wird die ganze Thematik vorrangig von einem kolumbianischen Neurologen, von Professor Francisco Lopera. Und Klaas Relotius behauptet in seiner Reportage, eben mit Professor Lopera in den Anden unterwegs gewesen zu sein. Wir haben Professor Lopera kontaktiert. Wir sind derzeit mit ihm in engem E-Mail-Kontakt, in engem Austausch. Es ist aber zu früh, endgültig sagen zu können, ob diese Geschichte gefälscht oder manipuliert worden ist. Es scheint Ungereimtheiten zu geben, aber wir wollen mit einem endgültigen Ergebnis noch zuwarten.
Ja. Gut, es klingt so, vielerlei wird sich nicht mehr nachrecherchieren lassen. Manches ist möglich nachzurecherchieren, wie zum Beispiel diesen Professor zu erreichen. Gut, wir bleiben dran. Es gibt auch noch den dritten Weg, den ich vorher erwähnt habe, nämlich die anderen Redaktionen, in deren Medien diese Texte in Erst- oder Zweitverwertung erschienen sind. Die sind auch dran. Wir wissen, Cicero, das deutsche Monatsmagazin, die recherchieren nach, sofern sie das können, und auch in der Schweiz bei Reportagen beziehungsweise der NZZ am Sonntag ist das der Fall. Eva, vielen Dank für diese Zusammenfassung.
Auf der Werkbank.
Der Fall Relotius stellt uns Journalistinnen und Journalisten und auch die Medienmacherinnen, die Medienmacher ins Rampenlicht. Hier können wir, hier müssen wir, glaube ich, sehr offen, sehr transparent erklären, wie funktioniert unser Handwerk, was sind die Arbeitsbedingungen, auch und gerade aus unserer Sicht beim Datum. Fangen wir an mit den Zweitverwertungen. Ich kann nicht, ich will nicht dafür sprechen, wie die Arbeit sozusagen unter meinem Vorgänger redaktionell gelaufen ist. Ein Unterschied zu damals ist, wir haben viel weniger Zweitverwertungen im Blatt. Nicht, weil wir Angst hätten, dass da jetzt etwas erdichtet wäre, sondern eher aus dem Argument, wir wollen selbstgemachten Journalismus machen. Ja? Bei einer Zweitverwertung kriegst du den fertigen Text und dann kannst du sagen, ja, na, das drucke ich oder das drucke ich nicht. Wir beim Datum haben, anders als andere Medien, sehr viel Zeit. Wir sind ein Monatsmagazin, wir nehmen uns diese Zeit. Das ist, was bei uns unter anderem die Qualität ausmacht. Wenn eine Geschichte erscheint, dann ist die in aller Regel nicht in diesem einen Monat zwischen zwei Magazinen entstanden, sondern in einem Zeitraum von 2, 3 Monaten. So, wir arbeiten auf der einen Seite mit arrivierten Journalistinnen und Journalisten zusammen, sei das jetzt Anneliese Rohrer, Sibylle Hamann, Franziska Tschinderle, Jonas Vogt, Franz Schuh. Und auf der anderen Seite arbeiten wir sehr viel mit jungen Journalistinnen und Journalisten, auch als eine Art Ausbildungsmedium. Da gibt es eine eigene Schiene bei uns, wir nennen das die Datum Talente, und da docken junge Journalistinnen, Journalisten an, die sozusagen ihre ersten großen Recherchen, die ihre ersten Schritte im Journalismus machen wollen. Derzeit sind das so 30 bis 40 Leute und die nehmen wir dann rein in so ein Curriculum, wenn man so will, wo man sagt, so, jetzt geht es um den Prozess der Geschichtenentwicklung, der Themenfindung, dann geht es um den Prozess der Vorrecherche, dann kommen wir in die Hauptrecherche, dann wird nachrecherchiert, dann kommen wir ins Textschreiben. Das sind Prozesse, die gehen dann mitunter 3, 4, 5 Monate lang. Und in all dem haben wir einen sehr engen Kontakt mit denen. Da treffen wir uns dann einmal wöchentlich, setzen uns hin für eine halbe Stunde, Stunde und gehen das durch. Ein Vorteil für diese jungen Journalistinnen und Journalisten ist, die lernen im Alltag sozusagen das Handwerk. Ja. Unser Vorteil ist, wir bekommen genau mit, nicht nur was sind deren Lektionen, wie schaut es mit deren Lernkurve aus, sondern wie läuft es bei deren Recherche? Ja. Wir merken, mit wem sprechen die? Wo holen sich die ihre Fakten? Wo holen sich die ihre Daten? Ja. Wenn es dann soweit ist, dass man sagt, da ist jetzt eine Erstversion geschrieben, die geben die ab, dann wissen wir haben die durch diesen gesamten Rechercheprozess begleitet, wir wissen, was ist hier der Fall, was ist nicht der Fall, sofern man das eben wissen kann. So, und was jetzt bei Datum anders ist als bei den meisten anderen Medien, zumindest in Österreich, ist, wenn dieser Text, dieser fertig geschriebene Text abgegeben ist, dann kommt die Textarbeit. Wir haben einen Textchef, der Anatol Wittuch, und einen Lektor, den Michael Ziegelwanger, und die arbeiten dann mit dem Text. Nicht nur im Hinblick auf den Stil, wie ist das geschrieben, wie ist das erzählt, sondern vor allem im Hinblick auf, was steht da drinnen? Was ist der Fakt? Wo kommt das her? Ist das aus dieser und aus jener Studie? Die gehen dann noch einmal sehr intensiv in Kontakt mit den Autorinnen und Autoren. Sagen so, schick mir das PDF, schick mir den Link. Hast du ein Transkript von dem Gespräch? Hat er das so gemeint, wie er das da gesagt hat? Das hier ist nicht verständlich, das hier ist nicht plausibel. Ja? Und wenn die dann durch sind, das dauert dann auch wieder mehrere Tage bis mehrere Wochen, dann ist dieser Text fertig zur Publikation. Das ist bei Datum ein sehr eigener Prozess, der ist wenig vergleichbar mit anderen Medien. Er ist eine Art, wenn man das so sagen will, eine Qualitätssicherungsmaßnahme. Ja, das ist jenes Netz, das wir knüpfen bei Datum, um Qualität zu sichern, sowohl im Inhalt als auch in der Form.
Und die Produktionswahl sieht so aus, dass wir da quasi alle in der Redaktion sind. Also da bist du natürlich da, da bin ich da, da ist der Anatol da, der Textchef, da kommt dann der Lektor irgendwann dazu. Und ich glaube, dass das deshalb auch super funktioniert, weil wir da kürzeste Wege haben. Also ich lese einen Text durch, mir fällt irgendetwas auf, ich muss da nicht einen Strich machen, das in irgendein Excel-Sheet eingeben oder sonst irgendwo aufzeichnen, dass das dann irgendjemand anderer 20 Büros weiter durchliest, sondern ich frage einfach dich. Ich sage, Stefan, stimmt, kann das stimmen? Oder ich frage den Anatol. Da sitzen wir drei, die wir alle Journalisten sind, alle einen anderen Background haben. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass dann von den dreien einer einmal schon einschätzen kann, ja, das stimmt sicher, das weiß ich. Oder der sagt, naja, komisch, ja, da müssen wir noch einmal nachschauen.
Ist dieses Netz, das wir da geknüpft haben, lückenlos? Nein. Passieren Fehler? Ja, viel zu viele. Ist es möglich, dass uns jemand täuscht? Offensichtlich. Zwischen 2013 und 2015 hat Relotius auch im Datum veröffentlicht. Heißt das, dass wir jetzt einander misstrauen müssen, dass wir den Medien misstrauen sollen? Nein, Himmel. Das ist der Kern der ganzen Angelegenheit, Vertrauen. Ich muss meinen Autorinnen und Autoren vertrauen, ebenso wie meinem Zahnarzt, meiner Installateurin oder meinem Chirurgen. Und das ist bei allen Qualitätssicherungsmaßnahmen die eine bittere Wahrheit, die überbleibt. Wenn der nächste talentierte Hochstapler daherkommt und in Syrien recherchiert und uns dann erzählt, na, dieses Mädchen, das hat aber geweint, dann werden wir vor die Wahl gestellt, glauben wir es ihm oder glauben wir es ihm nicht. Und im Zweifel werde ich meinen Autorinnen und Autoren vertrauen, so wie ich im Zweifel auch dem Spiegel weiterhin vertrauen werde.
über den Tellerrand.
Ich darf jetzt am Telefon begrüßen unseren Herausgeber Sebastian Laudon. Du kommst aus Tirol zu uns, richtig?
Ja, hallo Stefan, servus.
Hallo Sebastian, wir sprachen gerade über Vertrauen. Ist dein Vertrauen in den Spiegel, in den Journalismus, in den erzählenden Journalismus durch den Fall Relotius erschüttert, Sebastian?
Puh, mein persönliches Vertrauen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, muss wohl so sein. Es ist ein derartiges Debakel für den Spiegel. Ich glaube nur, es ist, also was mich so fasziniert an der Geschichte ist, dass sie auf so vielen Ebenen so bedeutsam ist. Also ich glaube, da geht es einerseits um diesen Menschen, um diesen wirklich sehr talentierten, aber fehlgeleiteten jungen Menschen. Dann geht es um das System des Spiegel und die Marke des Spiegel und die Geschichte des Spiegel und die Stellung des Spiegel und wofür er steht. Und dann geht es aber eben auch um ein ganzes Genre des Journalismus, wo wir jetzt erleben, wie relativ leichtfertig auch dieses ganze Genre in Frage gestellt wird. Was nicht ganz zu Unrecht passiert, aber dann doch auch wiederum in einer Form, wo ich finde, dass das berühmte Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. Also es beschäftigt mich sehr, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt beim nächsten Mal Spiegel aufschlagen irgendwie dieser Redaktion insgesamt weniger Vertrauen entgegenbringe. Das glaube ich eigentlich nicht.
Das Genre, Sebastian, das du ansprichst, das ist die Reportage, das ist der erzählende Journalismus, der eben in all jenen Medien, die wir vorher auch schon erwähnt haben, vom Spiegel über die Zeit, Süddeutsches Magazin, Reportagen bis hin zum Datum praktiziert wird. Mhm. Da gibt es jetzt die Kritik, das ist ja die erzählende Reportage, das ist zwischen Journalismus und Literatur. Das hat jetzt eine perverse Hochblüte sozusagen getrieben, wo Herr Relotius quasi die Blüte dessen ist, der auch viele Preise bekommen hat. Sebastian sagt, du sitzt ja auch und bist oft gesessen in einer Jury für solche Reportagepreise. Wie liest man solche Texte? Ist der Relotius tatsächlich das Liebkind? Hat der das gekonnt wie kein anderer?
Also was mir bis dato nicht so bewusst war, ich war bisher nur in Journalismus-Juries in Österreich. Ich wusste nicht, was das in Deutschland für eine Feedbackschleife, eine sich selbst sozusagen immer wieder anfordernde Feedbackschleife ist und dass sozusagen da oft also wirkliche Preisträgergeschichten geschrieben werden und die haben ein gewisses Konstrukt und die haben eine gewisse Tonalität und die gewinnen dann auch. Das wurde mir eigentlich jetzt in der Diskussion, in Österreich ist das ja überschaubarer, ich darf seit vielen Jahren in der Jury für den österreichischen Zeitschriftenpreis sitzen und finde das immer extrem interessant, weil das ja nicht sozusagen, das sind ja nur ganz wenige Publikumsmedien dabei, sondern das sind ja auch alle Fachzeitschriften und so weiter dabei, wo ich eigentlich herkomme. Und da finde ich das sehr spannend und da stechen dann natürlich Geschichten, die sozusagen literarisch so bestechend daherkommen, die haben dann schon einen anderen, sozusagen, einen anderen Aufschlag, ja. Das ist einfach etwas anderes. Und das wird in der Jury dann auch immer sehr heftig diskutiert, weil wir kein Literaturpreis sind, sondern dieser Zeitschriftenpreis kein Literaturpreis ist, sondern ein Preis für herausragenden Journalismus. Und Journalismus hat ja primär die Aufgabe, etwas zu erzählen und etwas zu berichten und Sachverhalte darzustellen und zu vermitteln. Und wenn er das in einer Art und Weise kann, die packend formuliert ist, umso besser. Aber das packende Formulieren ist nicht seine Primäraufgabe, sondern das ist dann eigentlich sozusagen die Kür, wenn man so will. Und ich finde ja, dass sich diese ganze Diskussion jetzt auch in diesem Spannungsfeld abspielt. Also ich finde es ja fast schon wieder absurd, wenn man jetzt sagt, ja, diese ganzen Geschichten, die sind, also man darf nicht so schön schreiben, man darf nicht so gut schreiben. Es muss halt wahr sein, aber ich finde, man darf schon schön schreiben und man darf auch gut schreiben und packend schreiben, weil wir wissen alle, wie schwierig es ist, Menschen dazu zu bringen, ein Printprodukt in die Hand zu nehmen, dann eine Geschichte sozusagen einmal hängen zu bleiben und eine Geschichte zum Ende zu lesen. Da muss sie einfach schon sehr gut und überzeugend geschrieben sein. Nur ist das immer nicht, also wichtiger ist, dass sie wahr ist. Das ist ja wohl klar.
Sebastian, widersprich mir. Ich habe den Eindruck, dass außerhalb dieser journalistischen Branche die Relevanz, die Reichweite des Fall Relotius enden wollend ist, während hingegen innerhalb der Branche, Himmel, ich habe sowas noch nie erlebt, seit dem 19. Dezember gibt es eigentlich unter Journalistinnen und Journalisten kein anderes Thema.
Ne? Ja.
Was hast du für ein Gefühl? Wird das in 2 Wochen, wird das in 4 Wochen abgeebbt sein? Und unabhängig davon, wird es zu einer Kurskorrektur führen innerhalb der Branche?
Ich glaube, ja, du hast recht, außerhalb der Branche ist die Wahrnehmung enden wollend. Ich glaube, da wird das relativ schnell ein Name sein, wo man sich dann erinnert, also so ein Betrüger und der Spiegel und Ding. Und es wird natürlich, es ist Wasser auf die Mühlen aller, die sich mit den etablierten Medien sozusagen anlegen wollen und denen reingrätschen wollen, ist das natürlich ein Weihnachtsgeschenk. In der Branche, glaube ich, wird das lange dauern. Und besonders in Deutschland, die Deutschen, die genießen das ja dann regelrecht. Das sieht man ja auch beim Spiegel. Also sozusagen, die gehen dann wirklich in eine Katharsis. Und also das wird jetzt die Journalistenkongresse, glaube ich, der nächsten 18 Monate bestimmen. Ob es zu einem Umdenken führt, also ich glaube ganz sicher in den Jurys für die Preise. Wobei auch dort, was soll denn jetzt passieren? Soll man jetzt keine schön geschriebenen Geschichten mehr machen? Aber ich glaube, es ist ein bisschen wie bei des Kaisers neuer Kleider. Es ist so ein Erweckungseffekt. Weil man, das sieht man ja auch in vielen Kommentaren und auch in der Spiegeldokumentation selber, im Nachhinein stellt sich das ja grotesk dar, dass man diese Geschichten sind ja tatsächlich zu schön, um wahr zu sein. Und Stefan, wir haben unlängst diskutiert in der Redaktion über Reporterglück und haben Anekdoten ausgetauscht. Naja, so viel Reporterglück, ich meine, das geht ja eigentlich gar nicht. Aber der hat das offenbar so geschickt gemacht und auch menschlich und psychologisch so geschickt gemacht und auch sozusagen von seinen Schwierigkeiten und Hürden immer wieder erzählt und alle teilhaben lassen, dass der super damit durchkam und die härteste und strengste Redaktion des deutschsprachigen Raums sozusagen da dermaßen vorgeführt hat. Also dieser Aspekt, der ist ja eigentlich der verblüffendste. Und der ist aber so verblüffend und das traue ich mich jetzt zu sagen, so einzigartig gestrickt, dass man vorsichtig sein sollte, jetzt allzu viel auf den Journalismus und die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten sozusagen daraus zwingend abzuleiten. Verstehst du, was ich meine?
Absolut. Hast du das Gefühl, Sebastian, da draußen gibt's noch andere Relotiusse?
Also ich habe streng drüber nachgedacht, ob es mir passiert ist, dass ich bei Geschichten, wo es niemand eigentlich, ich meine, wenn es schon keine Dokumentation gibt, aber wo es jetzt auch keine Zeug, ob man nicht irgendwo auch vielleicht einen Zufall hergestellt hat, der ja hätte sein können, der nicht weiter wehtut, der aber einfach die Geschichte zum Blühen bringt, sozusagen. Irgendeine kleine Sache, ja.
Und hast du?
Ich bin auf keine gekommen, aber ich traue mich nicht zu sagen, dass ich es nicht habe, ja. Ich meine, ich habe ja sehr viel geschrieben beim Holz. Ich meine, ich habe solche Reportagen habe ich wenig geschrieben. Das ist nicht mein angestammtes Genre und daher bin ich da relativ gefeit davor gewesen. Aber ich glaube, dass das schon passiert. Und ich glaube auch, dass man da vorsichtig sein muss. Also ich bin damit zumindest vorsichtig, das samt und sonders zu verteufeln. Es darf nicht sein, man soll es nicht machen, man muss sich an die Fakten halten. Aber ich glaube schon, dass in diesem Genre, und das fand ich sehr interessant, was der Stefan Niggemeier geschrieben hat in seinem ersten Beitrag, ja, dass sozusagen da in dieser Erzählweise und in diesem narrativen Journalismus schon ein bisschen der Hund drinnen ist und es sozusagen mit der Präzision und der Genauigkeit und der Faktentreue nicht so ernst genommen wird. Und das hat mich verblüfft, weil da muss man natürlich sehr aufpassen, dass man jetzt eben nicht die andere Reporter aus Krisengebieten, aus der ganzen Welt, da unter einen Generalverdacht stellen, dass sie ihre Geschichten zuspitzen. Aber sozusagen so dieses kleine Frisieren und Hindrehen, ja, ich meine, das ist ja auch nicht schwer und es tut ja der Geschichte gut und man steht ja unter einem enormen Druck. Also das darf man nicht vernachlässigen, dass freie Journalisten unter einem enormen Druck stehen. Und ich glaube, primär sind die Medienunternehmen und die Verlage da gefordert, den Journalistinnen und Journalisten unter die Arme zu greifen und zu helfen und ein bisschen den Druck zu nehmen. Ja, das ist natürlich auch leichter gesagt, weil die Medienunternehmen ja selbst so unter Druck sind.
Ich hatte vorgestern einen irrsinnig schönen, einen irrsinnig positiven Gedanken, nämlich jenen, dass der Fall Relotius kurzfristig und mittelfristig zur Konsequenz hat, dass der Journalismus sauberer wird. Ja? Weil auf der einen Seite die Autorinnen und die Autoren jetzt genauer sein werden und viel mehr aufpassen, ebenso wie die Medienmacherinnen und die Medienmacher und somit sozusagen die Tatsächlichkeit der Fakten und die Wahrhaftigkeit der Erzählung jetzt noch mehr geprüft werden in den kommenden Monaten, vielleicht in den kommenden Jahren. Ist das zu optimistisch, wenn man jetzt die Lehre zieht, dass Relotius, aber er wird dazu führen, dass wir unser Handwerk alle besser, alle sauberer machen?
Ja, das glaube ich schon. Also ich könnte jetzt sozusagen den Advocatus Diaboli spielen und sagen, also man muss es ja nicht so hart aufdrehen, aber jetzt sieht man ja, dass man eigentlich mit ein bisschen Frisieren der Geschichten, da kommt man dann auch an die Preise, da kommt man an die guten Geschichten ran, da kommt man an die super Verträge bei den tollen Medien heran. Also es könnte ja auch einen Art Nachahmereffekt nach sich ziehen, wo man halt dann nur sagt, so überdrehen darf man es nicht. Also ganze Geschichte finden geht halt nicht, aber so ein bisschen was herrschen. Aber nachdem ich auch grundsätzlich immer ein Optimist bin, glaube ich, halte ich es mit dir und glaube auch, dass es zu einer Professionalisierung, zu einer Präzisierung im Journalismus führen wird und dass es ein guter, reinigender Prozess ist und dass es ein Medium trifft, das so sozusagen als Ikone des unabhängigen Journalismus im deutschsprachigen Raum gehandelt wird, das macht es natürlich besonders stark. Und deshalb glaube ich, dass das schon einen positiven Impact haben wird. Doch, das glaube ich. Ich fand eine Sache interessanter, eben im aktuellen Heft vom Spiegel hat der Juan Moreno, der das aufgedeckt hat, einen Text geschrieben, also wie das war, sehr persönlich sozusagen. Und dass er, witzigerweise schreibt er da, dass er bei dem Relotius ein komisches Gefühl hatte, und zwar seit er immer diese Geschichte über den Steuerberater in Kuba gelesen hat, der ja auch im Datum erschienen ist. Also der hat diese Geschichte damals gelesen und hat seitdem er diese Geschichte gelesen hat, hat er ein komisches Gefühl beim Relotius gehabt. Und der endet in seinem Text mit den Worten, Journalisten sind Menschen und Menschen lügen. Oder manche Menschen lügen, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Da muss man aber auch faktentreu sein, also ich weiß es nicht ganz genau, aber Journalisten sind Menschen und wo Menschen sind, da wird auch gelogen. Ich glaube, deshalb, das ist wahnsinnig schwierig, diesen Fall zu verhindern in Zukunft, ist wahrscheinlich unmöglich. Aber lass uns darauf verständigen, dass es einen positiven Kollateraleffekt, sagen wir, geben wird, nämlich mehr Faktentreue, mehr Disziplin, auch mehr Respekt vor den möglichen Folgen.
Sebastian, ich darf mich herzlich bei dir bedanken und dir schöne Grüße schicken nach Tirol.
Schöne Ferien, wir sehen uns am 7. Jänner.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, liebe Leserin, lieber Leser, das war der Podcast Datum Kosmos. Ich hoffe, Sie haben ihn genossen und auch etwas lernen können aus dem Fall Relotius. Wir bei Datum, ich hoffe, auch das haben Sie mitbekommen, auf jeden Fall. Sie können sich noch informieren auf datum.at. Dort können Sie unser Magazin übrigens auch abonnieren. Ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet, ein eben solches, nämlich ein gutes soll es werden. Ich bedanke mich bei unseren Gesprächspartnern heute, bei Eva Konzett, Sebastian Laudon und vor allem bei Peter Kollreider vom Hörwinkel, der diesen Podcast für uns nicht nur technisch möglich macht. Mein Name ist Stefan Apfel und wir hören, wir lesen voneinander auf der anderen Seite der Zeit.